Lass mich ein bisschen was erzählen. Erika, wenn du ein Stück zurückgehst, dann habe ich auch einen Blick zu Laura. Lass mich ein bisschen was erzählen zu dem historischen, also zu dem religiösen Klima, zu dem kulturellen Klima, in dem Buddha gelebt hat. Ursprünglich war in Indien die dravidischen Kulte, gab es ein sehr ausgeprägtes Matriarchat. Ein schamanistisch geprägtes Matriarchat, wie nahezu überall auf der Welt. Die alten Kulte und Kulturen bei den Stämmen glauben an Erdgeister, Wassergeister, Baumgeister, an lokale Dämonen, Windgötter, Sonnengötter, Fruchtbarkeitsgötter. Die indoarische Völkerwanderung, das sind die syrischen und iranischen Stämme gewesen, die runter ins Ganges-Delta kamen. Also die sind nicht nur nach Indien, sondern auch nach Europa. Die sind sehr, sehr gewandert. Aber in Indien haben sie für eine patriarchale Kultur gesorgt und damit auch die Entstehung des Hinduismus begünstigt. Buddha lebte also 500 vor Christus. Mehr oder weniger 568, irgendwie sowas, zur gleichen Zeit wie Zarathustra. Und wurde hineingeboren in eine sehr stark ausgeprägte brahmanische Religion. Die Brahmanen, das ist die höchste Kaste, das ist die Kriegerkaste. Die Inder haben ja so 5 Hauptkasten und im Rahmen dieser Hauptkasten viele, viele Unterkasten. Und die Brahmanen waren seit uranfänglicher Zeit die Textkundigen und die Schriftgelehrten. Und sie haben auch sehr darauf geachtet, dass sie die Einzigen sind. Und beziehen sich, bezogen sich auf die alten vedischen Texte, die Mahabharata und die endlose Ritualanweisung und Epen beinhaltet. Und das hatte sich dann so entwickelt, dass von diesen matriarchalen Kulten, wo man einfach die Fruchtbarkeitsgöttin anruft, das wurde mehr und mehr, ging das in die Hände der Brahmanen, sodass ich als Bauer, wenn ich wollte, dass meine Kuh, meine Frau und mein Feld fruchtbar ist, habe ich da nicht mehr selber eine Kerze angezündet, sondern ich habe einen Sack Reis zum Brahmanen gebracht und habe gesagt, lieber Brahmane, bitte mach mal eine Puja, mach mal ein Ritual zum Segen meines Besitzstandes und zur Vermehrung meiner Familie und zur Nährung. So. Und ursprünglich war das viel Agni, Brahma, Indra, Agni, war die alte Trinität. Brahma, der Erschaffer, Indra, der Erhalter und Agni ist Feuer, der Transformator. Und das Feuer hatte immer die Feuerrituale, es hatte immer eine große Wichtigkeit, selbst weil, wenn ich die Opfergabe in das Feuer gebe, macht das Feuer sie zu Rauch und das ist dann eine feinstofflichere Nahrung, die einfach die geistigen Wesen dann auch gutieren können. Und das Feuer, welches die Nahrung, welches die Opfergabe transformiert, brachte es dann auch dahin, wo sie sozusagen am richtigen Ort war. Also selbst wenn ich als Priester nicht wusste, welche Energie oder welche Gottheit ich anzurufen habe, das Feuer wusste das. Und das war auch noch, und dass die Götter, und Indien hat ja einen riesigen Pantheon an Gottheiten, also üppiger wie die Griechen und auch in den Veden mit Sagen und Legenden und Kämpfen und Schlachten und so. Die bekamen aber erst als die Römer und die Griechen in der Gandharva- und Gupta-Periode, also 300 nach Christus, bekamen sie erst eine Form, eine Gestalt. Also da kamen dann die Statuen, da kamen die Bildnisse und du kannst es gut sehen, auch die alten Buddha-Bildnisse, der ist dann oft in so einer griechischen Toga gekleidet. Ja? Davor waren es einfach nur Energien. Sie wurden einfach wirklich als Energien und man wusste um ihre Kraft und ihre Wichtigkeit, aber sie hatten keine Gestalt. Und die Brahmanen wurden auf diese Weise sehr machtvoll Was, und sehr arrogant, das sind sie bis heute. Also wenn du heute in der IT-Branche guckst und du hast Inder, ja, sind es meistens Brahmanen, also die einfach eine intellektuelle oder gebildete Karriere machen oder eine politische Karriere oder so. Also alle Parteien in Nepal, alle Parteiführer, mittlerweile ist es eine Demokratie, allesamt Brahmanen. Ja? Also Brahmanen haben immer noch die, sind immer noch die Intelligenzia. Und sie haben, und sie wurden sehr arrogant über diese Ausschließlichkeit, dass sie die einzigen sind, die wirklich diese Religionshoheit hatten, Zeremonienkunde hatten, und wurden dann so arrogant, dass sie sagten, ohne uns würden die Götter gar nicht existieren. Wenn wir die nicht ernähren würden, gäbe es sie gar nicht. So, das macht natürlich Opposition. Dann entstanden als kleine Anhänge zu den Veden die Upanishaden. Und das war so der Beginn einer Oppositionsbewegung, weil in den Upanishaden ging dann so die Idee, eigentlich so die erste Idee der Selbsterforschung, sagen wir es mal so, dass man sagte, okay, es gibt einen universellen Geist, es gibt einen kosmischen Geist, Brahma, das große Gesetz, der große Geist. Und es gibt in jedem von uns einen Kern, Atman. Der ist so wie so ein kleiner Teil von diesem großen Geist und mit diesem großen Geist identisch. Aber leider merken wir das nicht, weil der ist von ganz vielen Trübungen überlagert. Und da entstanden dann die Bilder, wie eigentlich sollten wir sein wie ein stiller Gebirgsee, in uns ruhend mit einer ganz klaren Oberfläche, wo sich sowohl der Untergrund spiegelt als auch die Landschaft. Also wo sowohl das Innerste und Unterste als auch das Äußere klar und still zum Ausdruck kommt. Aber leider sind Seen selten so, erst recht nicht auf beständige Weise. Da gibt es dann Algen und Schlacken und Winde und Wellen und Trübungen. Und das sind die Kleshas. Die Kleshas sind die Bewegung unseres Geistes. Die Kleshas sind unsere Vorlieben, unsere Abneigungen. Die Kleshas sind unsere Konzepte, unsere Vorstellungen über uns und die Welt. Und das ganze Gewusel, mit dem wir hier sozusagen hantieren, wenn wir versuchen, in die Stille zu kommen. Das postulierten also die Upanishaden, und dann entstanden auf dieser Basis diese sogenannten Guru-Kulte. Dann machten sich Einzelne auf den Weg, dass sie sagten, ich probiere das jetzt aus, wie man diese Kleshas überwindet. Ja, wie kriege ich einfach, das war dann die Idee von Erwachen, wie kriege ich Atman, den göttlichen Kern, mit Brahman vereinigt. So. Dann entstanden diese yogischen Kulte, und zu der Zeit waren auch die asketischen Kulte sehr prominent, weil man ging davon aus, dass die Trübungen des Geistes im Wesentlichen aus der Biochemie des Körpers heraus entstehen, also aus Bedürftigkeit, aus Sexualtrieben, aus Hunger, aus Durst. Ne? Und so ist es ja auch, es kann uns verrückt machen, wenn wir jemanden begehren, den wir nicht haben können, wenn wir Kohldampf haben und wir kriegen nichts zu essen, wir wissen, kriegen Kopfschmerzen, wir kriegen schlechte Laune, werden unmutig. Und so entstand dann dieser Kult, dass sich einzelne Yogis in die Wälder zurückzogen, sich sozusagen von dieser brahmanischen Kultur abkoppelten und alleine meistens Askese trainierten und probierten, um diese Trübung zu bereinigen, auf unterschiedlichste Weise. In dieser Zeit entstanden auch die 8 meditativen Vertiefungen, von denen wir die Jhanarupas, die 4, wo man noch einen Körper und ein Ich-Bewusstsein empfindet, gestern gemacht haben, was dann aber auch weitergeht in die anderen, wo sich auch Ich-Empfinden und Körper komplett auflösen, jenseits von Wahrnehmung und Nichtwahrnehmung. Buddha wurde in der Kriegerkaste, Shakyamuni. Buddha wurde in der Kriegerkaste geboren. Es ist sozusagen die zweithöchste Kaste. nach dem Brahmanen. Und ich habe neulich in so einem historischen Buch über die Religion der Welt gelesen, dass er ein ziemlich narzisstischer Egozentriker war. Fand ich nicht so schlecht. Kann ich eigentlich bestätigen. Weil er war der einzige Sohn. Wer kennt von euch die Lebensgeschichte Buddhas? So ein bisschen. Mhm. Er war der einzige Sohn eines Fürsten, eines Shakyas, eines Fürsten, also man sagt eines Königs, aber das waren damals alles so Fürstentümer, es waren alles so kleine Königreiche. Ja? Die hatten mal Frieden untereinander, aber auch oft genug Krieg. Magadha. Und er war der einzige Sohn und damit ist es einfach, die Familie, in die du geboren wirst, ist dein beruflicher Plan und dein Werdegang. Ja? Es ist klar, wenn du als Sohn eines Fürsten geboren wirst, erst recht als Einziger, dass du die Nachfolge antrittst. Ist ja bei uns auch nicht viel anders, aber da ist es noch viel vehementer. Du kommst aus der Kaste nicht raus und das, was dein Clan sagt, ist einfach das Gebot, dem du folgst. No chance, kommst du nicht raus. Er war aber immer so ein verträumtes, eher so ein philosophisch ambitioniertes Kind. Das mit dem Reiten hat nicht geklappt, das mit dem Bogenschießen war auch nicht so dolle. Dann hat er öfters mal Durchfall gehabt, also nicht so, ne, wie man sich so richtig so einen Krieger vorstellt, und die interessierte ihn das alles nicht. Der Vater versuchte ihm das schmackhaft zu machen, so sehr wie es geht, hielt alles ferne von ihm fremd, aber er hatte, wie es auch einige von euch gesagt haben, von sich so, ich bin so eine Suchende, und diese Dynamik von Suchen hörte irgendwie nicht auf. Und ihn beschäftigten ein paar Fragen. Und dann gab es so eine klassische, also so sagt die Legende, ja, dann büchste er mal aus, um die Welt zu entdecken aus seinem Schloss, und viermal. Und bei dem einen Mal sah er einen Bettler, also Armut, er sah einen Leprakranken, Krankheit, er sah, wie eine Leiche davongetragen wurde, tot, und er sah einen Mönch. Und das hatte er in seinem Leben noch nicht gehabt. Und das inspirierte ihn derartig, dass er sagte, worum geht es eigentlich in diesem Leben? Wurde mit einer wunderschönen Frau verheiratet, Yashodhara, war gerade Vater eines kleinen Kindes geworden und büchste aus über Nacht. Damit hat er sich viel Geschrei von kleinen Babys erspart. Windel wechseln morgens um 3 und schlaflose Nächte. Also wie auch immer. Warum auch immer er das getan hat, er fühlte sich einfach zu was anderem berufen und wollte unbedingt dieser Biografie des Fürstenherrschers entkommen, auf jeden Fall. Und es wachte auch so ein Brahmanengott, ich sag mal so aus den Wolken, immer wieder über seine verschiedenen Leben. Also wir befinden uns in einem kulturellen Klima, in dem Wiedergeburt eine Selbstverständlichkeit ist, also dass wir wiederkommen und wiederkommen und wiederkommen. Also gab es da für ihn auch eine Brahmanengottheit, die ihn sozusagen immer im Blick hatte und die seinem Vater auch weissagte, entweder wirst du einen großen Weltenherrscher bekommen oder einen großen spirituellen Führer, eins von beiden. Deswegen machte ihm der Vater ja auch das weltliche Leben so mundig und so schmackhaft. Ist er aber dann von dannen gezogen. Und schloss sich dann, wie ich gestern kurz erwähnte, lernte er bei 2 Meditationslehrern diese 8 meditativen Vertiefungen, die waren bekannt. Und merkte aber als Suchender, das ist toll, das ist total klasse, das funktioniert, aber es ist nicht beständig. Ja, wenn ich aus den Vertiefungen rauskomme und ich habe Hunger oder ich friere oder irgendwas, dann ist die ganzen Bewegungen des Geistes wieder da, und zog weiter. Versuchte es 7 Jahre mit Askese. Das trainiert eine unglaubliche Frustrationstoleranz. Danach kann dich nichts mehr so richtig schrecken. Ja, so ein Reiskorn pro Tag oder so, oder an den Haaren aufgehängt oder auf einem Dornenbett schlafen. Ich meine, wenn du das 7 Jahre lang machst, dann wird man schon relativ schmerzunempfindlich und es schreckt einen nicht mehr so, wenn die Knie zwicken. Aber er magerte dann eigentlich derartig ab, also fast bis zum Skelett, dass er merkte, und dann kam auch wieder der Brahmanengott aus den Wolken und sagte, mein Freund, du hast eine Aufgabe in diesem Leben. Und so wie du gerade beieinander bist, klappt das nicht. Das wird so nichts. Ja, und er merkte auch irgendwie, der war einfach wirklich kurz vorm Vergehen, der war kurz vorm Verhungern. Und dann erinnerte er sich seiner Suche und seines Auftrages und merkte, so ein ausgemergelter Körper hat einfach keine Geistesklarheit, das ist dann nicht mehr möglich. Schleppte sich dann, verließ seine Kumpel, schleppte sich aus dem Urovela-Hain heraus, also türmte sozusagen, strandete dann in Bodh Gaya am Fluss an der Niranjana. Ach, eine süße Geschichte, aber das wird. Und ließ sich unter einem Baum nieder. Und in diesem Baum wurde gesagt, lebt ein machtvoller Dämon. Und dieser Dämon hat der einer sehr reichen Kuhhirtin etwas Gutes getan, nämlich die Kuhhirtin wandte sich an diesen Dämon mit der Bitte um Fruchtbarkeit und sie bekam einen Sohn. Und dann fiel ihr ein halbes Jahr nach der Geburt ein, oh, ich habe mich gar nicht bedankt, das muss noch nachgeholt werden. Und dann ließ sie 1000 Kühe melken und gab diese Milch 100 Kühen zum Trinken. Dann ließ sie 100 Kühe melken und gab diese Milch 10 Kühen zum Trinken. Dann ließ sie diese 10 Kühe melken und gab diese Milch einer Kuh. Und aus dieser Milch von der einen Kuh wurde ein Milchbrei gekocht. Den übergab sie einer Dienerin und sagte, bitte geh zu dem Baumgeist und bedanke dich für die Geburt meines Sohnes. Das machte die Dienerin und fand unter diesem Baum diesen völlig ausgemergelten Buddha, ja, der mal gerade noch irgendwie 33 Kilo auf die Waage brachte und dachte, das ist der Baumgeist, das muss er sein. Und überreichte ihm dann die Schale mit diesem unglaublich nahrhaften Milchbrei. Die Buddha zu sich nahm und wahrscheinlich nicht im selben Moment, aber die Legende verkürzt das ja und dann aß er einfach diesen Milchbrei auf und dann setzte er diese Schale auf die Naranjana und sagte, wenn diese Schale flussaufwärts schwimmt, werde ich erwachen und wenn sie flussabwärts schwimmt, werde ich nicht erwachen. Und es geschah, wie es geschehen musste, die Schale schwamm Richtung Himalaya, flussaufwärts. Und dann stand er auf. Und dann hat er sich ein bisschen erholt und hat sich so, ja, und merkte einfach, Extreme funktionieren nicht. Wir können nicht in Extremen leben, weder in extremer Lasterhaftigkeit noch in extremer Askese. Beides bringt uns aus der Balance und formulierte dann mit seinem Verhalten den mittleren Weg, nämlich du musst einfach wohlgenährt sein, du musst auch ausgeruht sein, du musst bei klarer Geisteskraft sein, wenn du irgendetwas erkennen willst. Ne? Denk dran, die hochwertige qualitative Zeit, die wir uns für uns selber nehmen, ja? Der mittlere Weg. Und dann ließ er sich nach einer Weile, also nachdem er wieder körperlich und geistig auch stabil war, ließ er sich dann unter dem Bodhibaum nieder und fasste einfach diesen Entschluss, jetzt muss es sein. Jetzt muss ich das wirklich, ich stehe erst dann wieder auf, wenn ich verstanden habe, worum es geht. Wenn ich wirklich erwacht bin oder wenn ich verstanden habe, worum es geht. Und das tat er dann und wann immer wir einfach Entwicklungsschritte machen, kommen die inneren Widerstände, mit denen wir oft sehr zu kämpfen haben, die alle möglichen Schatten und Dämonen kommen hoch. Und je tiefer wir kommen, umso machtvoller sind die Dämonen. Und hier in der Legende ist es im Bild von Mara symbolisiert. Mara, der Teufel, der seine und er nahm eben die meditativen Vertiefungen. Das war sein Hauptinstrument. Er ließ sich unter dem Baum nieder und sagte, ich gehe jetzt in die Versenkung und ich werde das durchdringen und ich gehe mit diesen meditativen Vertiefungen und erst wenn ich es richtig, ja, wenn ich richtig an dem Kern bin, der, wo eine Erkenntnis in sich stabil ist, ein Zustand in sich stabil ist, erst dann stehe ich wieder auf. Und ich meine, der wusste ja auch, worum es geht. Ja, der hatte ja echt richtig Druck. Also der wusste entweder, der hatte einfach die Familie zurückgelassen, der hat den Auftrag seiner Kaste, seines Vaters zurückgelassen. Das ist eine dicke Nummer im alten Indien. Der konnte es sich nicht wirklich leisten, ein verkiffter Yogi zu werden. Ja, der irgendwie in Benares in Staub und Asche rumhängt. Das war dem auch schon klar, dass er, wenn er diesen einen Auftrag nicht annimmt, muss er den anderen Auftrag annehmen. Und er war auch, ich sag mal, er war hochtrainiert im Aushalten. Er war hochtrainiert in Frustrationstoleranz. Also denen brachten keine zwickenden Knie und zwickender Rücken wirklich, ja. Also war er eigentlich relativ gut gerüstet für das, was er vorhatte. Und von daher hatte auch Mara keine richtige Chance. Mara war der Teufel, der ihn dann mehrfach versuchte. Also Mara beschoss ihn dann irgendwie mit Pfeilen und mit Geschossen. Und kaum betraten die Geschosse Buddhas Aura, verwandelten sie sich in einen Blütenregen. Ja. Wie kriegen wir das hin, dass wir unsere Widerstände, unsere Dämonen zu Blüten machen? Das ist doch eine schöne Frage. Dann versuchte er ihn zu verführen, ja, und ließ die feinsten Jungfrauen an ihm ihn umschwirren. Kein Interesse, überhaupt glitt an ihm. Also Mara hatte Abwehr, Ärger ausprobiert, ja, Hass. Er wollte ihn mit dem und da muss ich nochmal, was ich die Tage gesagt habe, mit dem Hören, ja. Ich höre das Rotkehlchen und ich mag es. Ja. Aus diesem kleinen direkten Impuls der Wahrnehmung heraus entsteht Zuneigung, entsteht Habenwollen, entsteht Gier, entsteht mehr davon, alles meins, wenn es sich zu Konzepten und zur Ichhaftigkeit verdichtet. Es beginnt mit diesem kleinen Impuls von, oh ja, ach, das ist aber schön. Es beginnt mit diesem kleinen Impuls von, ach nee, mag ich nicht. Ja, wo es sich zu Ablehnung und wo immer wir dann noch so unser Ich draufsatteln, verdichtet sich das zu ablehnenden Konzepten, zu Ärger und zu Hass. Ich sage, du sollst überhaupt nicht so sein. Ja? Ich kann Leute nicht verstehen, die Pizza lieben. Das ist doch unmöglich. Wie kann man Pizza essen? Das geht ja wohl gar nicht. Und dann auch noch mit Champignons. Ey, wie sind die denn drauf? Und das Dritte, und das waren halt eben die Maras, ja, das war einmal das Angreifen, die Aggression, und dann war es die Leidenschaft, das Verführen wollen. Und er ist einfach nicht gelandet. Und der dritte große Bereich von diesen drei Kernimpulsen, die unser Leben einfach immer ausmachen, ist, es interessiert mich nicht, ich kriege das nicht mit, ich habe da meine Wahrnehmung nicht ausgerichtet. Ignoranz wird es genannt. Auch nicht merken. Und aus dem Nicht-Merken heraus, was auch nochmal eine andere Bedeutung hat, aber aus diesem Nicht-Merken heraus haben die beiden anderen von Haben-Wollen und Loswerden-Wollen, von Gier und Hass, erst eine richtige Chance. Das Nicht-Merken. Das Nicht-Merken ist eigentlich das Kernhindernis, dass wir es nicht merken, wie wir eigentlich ticken und wie die Welt tickt. Und nachdem Mara merkte, er hat weder mit seinen Waffen noch mit seinen Jungfrauen eine Chance bei Buddha, dachte er so, pass auf, Bursche, dich kriege ich. Für alles, was geschieht, braucht man einen Zeugen. Ja? Und du kannst noch so erwacht sein, wenn es keinen Zeugen gibt, was ist das wert? Und dann fragte er Buddha, du, was da gerade in dir geschieht, wer bezeugt das eigentlich? Ja, so nach dem Motto, hey, der ist ganz allein. Und dann senkte Buddha seine Hand in die Erde, das ist die berühmte Erdanrufungsgeste, die wir bei der Statue sehen. Also Shakyamuni wird gerne mit dieser Erdanrufungsgeste dargestellt und nahm die Erde zum Zeugen und die Erde bebte. Und ihr müsst wissen, es wohnt in Tibet und in Indien, also es wohnt unter der Erde eine wahnsinnig machtvolle Erddämonin und es gibt die sogenannten 24 Orte der Dakinis, wo man in den Körper der Erddämonin hineinkommt. Der Jokang in Lhasa ist zum Beispiel einer. Oder Orissa. Also es gibt richtig Karten, wo du dann diese Tempel siehst, die zu der Erddämonin führen. Und die ist richtig stark. Und als dann Buddha sagte, ich nehme die Erde zur Zeugin, fing die Erde an zu beben. Und das wurde dann dem Teufel echt zu heiß. Dann hat er sich getrollt. So. Das heißt, er hat auch eigentlich seine allerinnersten Widerstände transformiert. So. Und dann stand er auf und dachte, was mache ich jetzt damit? Keine Ahnung. Und war so ein bisschen ratlos und war natürlich noch länger da in der Gegend unterwegs und hat das stabilisiert und vertieft und wollte eigentlich weiter unterm Baum sitzen, kam wieder der Brahmanengott und sagte, mein Freund, du hast einen Job zu tun, mach was draus. Hier sagte, diese Erkenntnis, die ist so tief und eigentlich so einfach, wie kann ich Menschen dahin führen? Wie kann ich es machen? Ich brauche Leute, die wenig Staub auf den Augen haben. Die ohnehin schon, ich sag mal, so ein bisschen vorgeklärt sind. Und dann stand er auf und sagte, jo, ich suche jetzt die Leute, die wenig Staub auf den Augen haben, und wanderte 250 Kilometer, um sie zu finden, und fand sie im Gazellenhain von Sarnath in der Nähe von Varanasi. Weil diese Yogis und diese asketischen Übenden, die übten nicht in den großen Städten, sondern immer so ein bisschen im Umland. Die waren bei den Städtern nicht sehr beliebt. Das waren oft auch Bettelmönche. Die waren, also Indien hat eine sehr große Kultur von Großzügigkeit. Also wenn ich irgendwie Händlerin bin und ich verkaufe Stoffe und kann mich ums spirituelle Leben nicht bemühen, dann unterstütze ich aber immer die Mönche und die Sadhus, die das tun. Und mache mir so Verdienst. Also das ist zutiefst indische Kultur. Also deswegen konnten die auch alle von diesen Betteleien irgendwie leben. Aber bitte nicht so direkt in den Straßen, sondern schlagt euer Lager irgendwo so ein bisschen im Umland auf. Und um Benares drumherum gibt es eine ganze Reihe von Bambushallen. Da kann man sich gemächlich niederlassen. Und fand da, ihr glaubt es nicht, seine 5 Askese-Kumpel. Wo er abgehauen ist, ja, wo er sagte, ich komme hier nicht weiter. Und dann völlig abgemagert, ne, dann zu dem Baum ging. Und die sagten, wie ist der, guck mal, wie der fett geworden ist, ey. Weichei, Warmduscher. Und dann merkten die aber, der hat eine totale Ausstrahlung. Irgendwas ist mit dem passiert. Dann sagten die, du, irgendwas hast du, was hast du gemacht? Und dann sagt er, ja, ich habe es gefunden. Ich weiß jetzt, wie es geht. Ich weiß jetzt wirklich, wie es geht. Und die haben ihm das, weil er so eine starke Ausstrahlung hatte, die haben ihm das sofort geglaubt, warfen sich nieder und sagte, Tathagata, erzähl uns das. Und dann hat er sofort angefangen und hat sie ordiniert, zum Mönchen ordiniert. Das heißt, er hat sofort einen Orden gegründet. Also gar nicht mit Laienleuten, sondern Ordination heißt, du musst deinen Haushalt und dein weltliches Leben verlassen, du gehst in die Besitzlosigkeit, du gehst in die sexuelle Askese, du wirst nicht heiraten, du hast nur deine Bettelschale, du hast nur deine Robe, du wirst ein Wandermönch und dann kriegst du die Lehren. Und er hat sie auch sofort so ordiniert oder nach kurzer Zeit, dass sie wiederum befugt waren, ihrerseits selber zu ordinieren. Und damit gründete er sozusagen den Mönchsorden. Und er ist im Laufe seines Lebens, und dann hat er, das finde ich immer wieder einen sehr spannenden Aspekt, auch wenn es um Christentum und Buddhismus und wo sind die Unterschiede wirklich im Kern, wo sind die echt im Kern, weil die beiden waren ungefähr gleich alt, die waren so 35, also Christus und Buddha. Sie waren beide ungefähr gleich alt, als sie ihr Erleuchtungserlebnis hatten, also Christus in der Wüste und Buddha unterm Bodhi-Baum. Und dann ist und Buddha, man ist sich ziemlich sicher, dass er nicht lesen und schreiben konnte, aber er hatte einfach eine diplomatische Erziehung. Ja, der hat einfach wirklich lange im Palast, der hat einfach lange mit hochkastigen Leuten gelebt. Christus war ein Zimmermannssohn. Der war auch sehr rebellisch, also der war möglich, also es ist jetzt eine Vermutung, es ist eine Hypothese, er war möglicherweise auch nicht so geschickt im Umgang mit Politikern, mit der Armee, mit der ganzen Administranz im damaligen Israel, gab es ja noch nicht, in dem damaligen Gebiet. Und Christus hat dann quasi noch 3 Jahre lang, nach seinem Erwachen hat er gelebt und seine 12 Jünger die Lehre verbreitet. Und Buddha hat 40 Jahre lang, Buddha hat nach seinem Erwachen 40 Jahre lang diesen Orden geführt. Der ist alt geworden, der ist über 80 geworden und hat eigentlich bis zum Schluss diesen Orden geführt, der Tausende von Leuten hatte. Der wirklich, das war ein dicker Laden. Der hatte 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 Mönche. Die musst du alle, da musst du wirklich Politik betreiben, die musst du ernähren, wenn die vom Betteln leben. Dann kamen sehr schnell die Ordensregeln, ja, weil der merkte, das funktioniert nur, wenn es hier eine richtig gute Ordnung gibt. Dann kamen die ganzen Orden. Und wann immer irgendwas nicht funktionierte, passte er das sozusagen an die Ordensregeln, also passte er das mit den Ordensregeln an. Also zum Beispiel, er merkte, das ist ein langer Weg, den Geist zu schulen. Wenn du 80 bist, ist es ein bisschen spät, damit anzufangen. Kommst du nicht mehr so wirklich weit. Also, alte Menschen dürfen nicht ordiniert werden. Er merkte, es gibt Krach mit der Armee, wenn Söldner sich ordinieren lassen, unter anderem, um aus der Armee zu türmen. Söldner dürfen nicht ordiniert werden. Ja? Er hatte viele Mentoren und Protektoren, die ihm unter anderem zum Beispiel auch Ärzte zur Verfügung stellten, um seine Mönche einfach medizinisch zu versorgen. Dann wollten sich Kranke ordinieren lassen, um sozusagen einen freien Zugang zur Medizin zu haben. Kranke dürfen nicht ordiniert werden. Geht nicht. Ja? Und so kamen dann gibt es so ganz abstruse, Mönche dürfen nicht auf die Bäume klettern, Mönche dürfen keine Ziegen vögeln. Also wenn immer da irgendwas doch, wenn immer irgendwas passierte, ja, merkte er, wir brauchen ein neues Vinaya, wir brauchen eine neue Regel. Und dann gab es irgendwie 257 Regeln, die du zu akzeptieren hattest, wenn du ordiniert wurdest. So. Nur eine Mahlzeit am Tag. Das heißt, morgens zogen sie dann quasi durch die Dörfer in die Haushalte mit der Bettelschale, baten stumm um ein Speiseopfer. Das wurde dann mittags eingenommen und das war es dann auch. Mehr nicht. So. Hab dem Kopf, Indien ist sehr heiß. Das geht da manchmal, im Sommer geht das auf 50 Grad hoch. Da brauchst du auch nicht so wahnsinnig viel. Und abgesehen davon hast du in den Hainen immer noch Bananenstauden und Mangos und Papayas und andere Früchte. Und so trainierte er sozusagen, also er schulte nicht nur seine Mönche, sondern er setzte auch sofort die Organisation des Ordens auf, die sich eigentlich über die Jahrzehnte immer wieder angepasst wurde. Und er hatte in diesen 40 Jahren auch immer wieder die Gelegenheit, ich meine, es ist was anderes, ob du dich einer intensiven Schulung für 3 Jahre unterziehst, oder ob du das, ich meine, das sind 2 Generationen, ja, oder ob du das einfach über 40 Jahre oder über 20 Jahre, und immer wieder konnte er sie abfangen und sagen, nee, neti, neti, so geht es nicht, probier es doch mal hiermit. Er hat eigentlich keine Philosophie gelehrt, er hat auch keine Religion gelehrt, sondern eigentlich hat er sich mit seinen Mönchen unterhalten. Es waren Gespräche, die kurz nach seinem Tode alle aufgeschrieben wurden. Und er hat diese Gespräche immer wieder angepasst an die Fragen und an die momentanen Situationen. Und er muss ein guter Diplomat und ein guter Redner gewesen sein, weil er verstand es auch sowohl für die Könige als auch für die Polizei, als auch für die Huren, also für alle Stände eigentlich so die richtigen, angemessenen Worte zu finden. So. Er war ein Riesengegner des Kastenwesens. Und ein bisschen waren auch seine Mentoren, entstammten auch der Kriegerkaste. Also war ein Riesengegner des Kastenwesens, weil grundsätzlich haben alle die Möglichkeit zu erwachen, unabhängig von Kasten, alle, bis auf die Frauen. Beziehungsweise er war sehr sperrig damit. Es war ein reiner Männerorden, ja. Und es war irgendwie gar nicht ein großes Thema. Und natürlich wollte er auch nicht einfach wegen der Sexualtriebe, dass sich das durchmischt. Er wusste gar nicht, wie er das handeln sollte. Und es interessierte ihn auch nicht. Und Frauen waren eh ein bisschen niedere Wesen. Und was soll das denn? Ja. Aber dann machte sich seine Ziehmutter auf den Weg, also viele Jahre später nach der Ordensgründung machte sich seine Ziehmutter auf den Weg und nahm einen langen, langen Marsch auf sich mit staubigen Füßen und 5 Freundinnen und warf sich vor ihm nieder und er verdankte ihm wirklich ihr Leben. Er verdankte ihr sein Leben, weil seine Mutter starb bei der Geburt am Kindbettfieber, Yashodhara. Und Mahadevi und seine Ziehmutter, also die Schwester, hat ihn als Amme quasi großgezogen. Und dann wusste er, er kann nicht wirklich Nein sagen. Und er hat sie ordiniert, also er hat dann einen Nonnenorden gegründet, hat dann aber von Anfang an dafür gesorgt, dass die Nonnen automatisch einen niederen Stand haben. Ja? Dass sich jede noch so erwachsene, reife, ehrwürdige alte Nonne hat sich vor einem jungen Pimpf, weil es ein Mann ist, zu verbeugen. Ja? Und das bricht erst, seit der Buddhismus hier im Westen ist und von vielen westlichen Lehrerinnen gelehrt wird, geht das wieder zurück in den Osten. Das bricht erst jetzt wieder auf. Klammer auf, Karmapa macht da im Moment gerade ein großes Werk. Also es ist eigentlich erst seit 5 Jahren, 7 Jahren, dass da eine Gleichberechtigungsbewegung in die Klöster, in die Klosterkultur kommt. Das ist relativ jung. Al-Kema hatte auch in Sri Lanka 2 Nonnenklöster gegründet. Also die Bewegung der Gleichberechtigung der Frauen im Buddhismus in Asien kommt im Wesentlichen von westlichen Frauen. So viel zu seiner Lebensgeschichte. Also kurz und gut, in seinem höheren Alter hatte er viele Anfechtungen. Also es gab dann Tendenzen, den Orden zu spalten. Es gab Anfeindungen, es gab Verleumdungen, aber irgendwie hat er diesen ganzen Orden das alles immer gehalten. So, und Buddha predigte und lehrte keinen Gott. Es gibt keinen Gott. Und ich hatte hier so der Wunsch, glauben zu können, die Sache mit den Gottheiten, es ist einfach ein wundervolles Heilmittel gegen die Angst. Ja, gegen die Angst vor der Existenz und gegen die Angst, das Leben nicht bewältigen zu können. Und wenn wir einfach mit dieser Angst zu tun haben, ist es einfach wunderschön, etwas zu haben, woran man glauben kann, weil man kann es abgeben. Und es hilft und es tut gut und es heilt und es nährt. So viel dazu. Buddha selbst, dem ging es gar nicht darum. Der hat auch nie sehr viel gesagt zur Wiedergeburt. Der hat auch nie sehr viel gesagt zu, was passiert eigentlich im Zwischenreich zwischen Tod und Wiedergeburt. Das hat ihn alles nicht besonders interessiert. Sagen wir es anders. Doch, das hat ihn interessiert, das wusste er auch, aber es war nicht so sein Gebiet. Er sagte zum Thema der Wiedergeburt. Ah ja, warte mal. Er sagte zum Thema der Wiedergeburt immer nur, stellt euch vor, es brennt eine Kerze und die brennt runter und ihr entzündet eine neue Kerze da dran. Und ist das jetzt die gleiche Flamme oder ist es eine andere Flamme? Also er hielt sich mit diesen Bildern sehr sparsam. Er hielt sich auch mit den Gottheiten sparsam, aber ich sag mal so, Amida, Avalokiteshvara, Amitabha tauchten dann schon immer wieder auf, weil es gab dann im Rahmen der 40 Jahre, die er lehrte, also in Rajgir, Nalanda, passierten dann natürlich auch Verdichtungen. Ja, wenn du dann einfach eine Riesenhorde von fortgeschrittenen Schülern, die seit Jahren und Jahrzehnten praktizieren, kommst du natürlich an andere Gespräche und du kommst in andere Schichten. Da entwickelten sich sozusagen schon das Verständnis vom großen Fahrzeug, vom Mahayana-Buddhismus, nämlich zum Wohle aller Wesen zu wirken. Was ist ein Bodhisattva? Ein Bodhisattva ist jemand, der sich freiwillig dazu entscheidet, immer wieder geboren zu werden, um allen fühlenden Wesen zu helfen, selbst wenn er qua seines Entwicklungsstatus das nicht mehr machen müsste. Buddha ist nicht wiedergeboren worden. Der hat das auch verweigert. Der hat das verweigert, dass er wiedergeboren wird, und der hat auch verweigert, weil als er dann starb, kamen die Fragen, an wen wenden wir uns bitte, wer wird jetzt unser Lehrer sein? Und er sagte, Leute, ich habe euch jetzt 40 Jahren die Lehren gegeben, die Lehren werden euch führen. Ihm ging es eben wirklich um die Kultivierung vom Geist. Und dann lasst uns da nochmal eben zurückgehen, was passierte eigentlich unter dem Bodhibaum, weil das ist interessant. Was war es eigentlich, was er erlebte, dass er sagte, so, jetzt habe ich es stabil. Ja? Man spricht unter dem Bodhibaum von 3 Nachtwachen. In der ersten Nachtwache, so sagt die Legende, war er so tief in der Vertiefung und Verfeinerung oder auf der transenergetischen Ebene, dass er einen Einblick gewann in alle seine bisherigen Leben und in den karmischen Strom, der dazu führte, dass diese Leben so waren, wie sie waren. Großer Wurf. In der zweiten Nachtwache erhielt er einen Einblick in die Aneinanderfolge der verschiedenen Leben aller Wesen und in die karmischen Ströme, die dazu führten, dass diese Leben so waren, wie sie waren. Noch größerer Wurf, also fast eine Einsicht in den universellen Plan. Und in der dritten Nachtwache, und das war es dann, erhielt er eine Einsicht in das bedingte Entstehen. Alles entsteht auf der Basis von Bedingungen. Auch wir sind bedingt zusammengesetzt. Wir haben, das sieht man im samsarischen Rad, in dem äußeren Kreis, jetzt muss ich gerade überlegen, auf welcher Ebene. Wir haben eine Form, Rupa, ich fange mal im dritten Schritt an. Wir haben eine Form, wir haben diesen Körper so, wie er ist, als menschliche Existenz. Und dieser Körper ist mit bestimmten Sinnen ausgestattet. Und diese Sinne ermöglichen uns die Erfahrung und im Kontakt zu sein mit der Welt. Ich habe einen Hund, ich lebe mit einer Hündin zusammen und wünsche mir manchmal, nur mal für 2 Tage mit den Sinnen dieses Hundes das Leben zu erleben. Ja? Wir haben, dadurch, dass wir einen menschlichen Körper haben, können wir so riechen, so hören, so sehen, so fühlen, so schmecken. Der Hund hat einen wahnsinnig verfeinerten Geruchssinn. Wie riecht man eigentlich als Hund? Wie hört man eigentlich als Hund? Wie sieht man? Also, wirst du ein anderes Wesen? Hast du einen völlig anderen Zugang? Ja? Wirst du ein Frosch? Wie erlebst du Welt als Frosch? Ja? Was für eine Welterfahrung hast du als Frosch mit den Schwimmhäuten an dieser glitschigen Haut, die irgendwie den ganzen Winter in einem nassen Tümpel verbringt? Wie stellt sich Welt dir dar als Frosch? Also haben wir die Gunst, diesen Körper, diesen kostbaren Körper gewählt zu haben mit diesem Instrumentarium. Und auf der Basis dieses Instrumentariums kommt die Welt sozusagen in uns hinein mit dem, ach, das ist angenehm oder, oh, nee, das mag ich nicht, hier gehe ich mal weg. Und aus diesen angenehmen und unangenehmen der Sinneseindrücke, und ich meine, da ist ja auch jeder von uns anders, der eine hört ein bisschen schlecht, der andere riecht wahnsinnig gut, der dritte ist ein bisschen schäl mit den Augen, also, ja. Daraus bilden wir, formieren sich sozusagen unsere, verdichten sich unsere Meinungen und unsere Vorstellungen über uns und die Welt. Das Ganze verdichtet sich zu Konzepten über uns und die Welt. Ich bin diejenige, die, wir hatten das gestern, wir beginnen uns zu markieren. Je mehr wir uns markieren, umso mehr generieren wir auch wieder diese bestimmte Erfahrung mit Welt, mit uns, bringen manche Sachen zur Blüte. Wir setzen uns, also oft, wir setzen uns Ausbildung, also wir machen Ausbildung, wir lernen Klavier spielen, wir lernen achtsame Fotografie, wir lernen Malerei, wir lernen, also ich denke da manchmal, ich finde so ein schönes Bild, ist, wenn wir einen Computer haben und stellt euch vor, ihr habt einen lebenslangen Computer, immer den gleichen, ihr müsst den nie, die Hardware hält, ja, das ist der Körper, so. Welche Programme sind auf diesem Computer gespielt? Welche Software? Seid ihr irgendwie ständig mit Photoshops Bilder am Bearbeiten? Schneidet ihr mehrere Tonspuren ineinander und komponiert? Habt ihr eine Buchhaltung in Excel? Habt ihr ein riesiges Netzwerk über Facebook aufgebaut? Und jeder hat das anders. Ja? Und alle Dateien, die jemals in diesen Computer reingegangen sind, die bleiben. Auch wenn es irgendwann das Programm nicht mehr gibt, mit dem du das aufmachen kannst, trotzdem ist diese Datei noch da. Und in gewisser Weise ist so unser Leben. Das ist dann auch so die Art, gestern mit der Einkaufsstraße. Ja? Wenn du 40 Jahre lang immer in die Einkaufsstraße, wo hast du deinen Hauptpfad? Ja, wo geht deine Neigung, wo geht dein Interesse? Das ist auch die Art, wie wir Welt sehen. So. Das ist Karma, das ist das karmische Klima. Und aus diesem karmischen Klima gestalten wir auch wieder. Ja, wir gestalten Fotos, wir gestalten Bilder, wir gestalten an Menschen, wir gestalten die Welt mit dem, was wir akzeptieren oder auch nicht akzeptieren. Und das ist das, was wir wieder rausgeben. In die Welt. Und wiederum verdichtet sich dieser Impuls in dem Maße, wie wir ihn rausgeben. Es wird konkret, es wird ein Projekt, es wird konkret. Es ist dann die Geburt. Und dann kommt aber trotzdem der Prozess, wo wir die Kraft verlieren und wo Alter und Krankheit eintritt und wo wir vergehen. Und wo wir normalerweise, wenn wir sterben, eigentlich nicht genau, also als normaler Mensch eigentlich uns nicht wirklich damit beschäftigt haben oder intensiv damit beschäftigt haben, wie das Ganze eigentlich funktioniert, Leben. Wie sich das von innen heraus gestaltet, wie sich das eigentlich immer wieder auch selbst inszeniert. Hätten wir andere Ohren, würden wir anders hören. Hätten wir andere Augen, würden wir anders sehen. Wir würden andere Dinge mögen. Als Frosch will ich einen feuchten Tümpel, als Vogel will ich in die Luft, ja? Als Hund will ich irgendwie, keine Ahnung, in der Erde buddeln, irgendwas. Wir hätten andere Neigungen. Aus diesen Neigungen würden wir andere Projekte machen, andere Konzepte. Wir würden einfach das Leben auf der Erde anders gestalten. Und wir würden auch mit anderen Erfahrungen von dieser Erde scheiden. So. Und dann sterben wir aber und wir haben keinen wirklichen, wir haben das nicht wirklich durchdrungen, weil wir haben einfach das Leben gelebt. Und dann kommen wir ins Zwischenreich und dann tauchen aber auch genau diese Impulse, diese Prägungen. Also wenn ich als Frosch sterbe, wird einer meiner größten Eindrücke feucht, glitschig, kalt und Moosgeruch sein. Das ist das, wie ich Leben erlebt habe. Ja, als Vogel wird mein Eindruck von Welt luftige Zweige sein, zum Beispiel. So. Und da heraus, aus diesen Erfahrungen, die sich dann generieren, inszeniert sich auch wieder die neue Geburt. Aus dem, was wir an Erfahrungen und an Eindrücken mitbringen, werden wir sozusagen wieder von der nächsten Geburt angezogen. So. Dann geht die Runde wieder so von vorne los. Das war eigentlich das, und als er das so erfahren hatte, wie das alles sich immer wieder aus den Bedingungen heraus entwickelt, die, in denen wir gerade sind, aus dem Umfeld heraus, aus der Situation, aus dem, was uns geprägt hat, dann merkte der, okay, so ist es. Das war stabil, das war die Erkenntnis, nach der der suchte. Da merkte er, okay, that's it, so ist es. Und wie kann ich jetzt Leute dahin führen, zu dieser Erkenntnis, die sowohl beinhaltet, von ja, wir können was tun und Und B, ja, wir müssen auch unsere Konzepte loslassen oder wir müssen sie auch immer wieder durchdringen. Ja, und als Konzepte erkennen. Und auch erkennen, das ist mein Konzept. Welt ist anders. Welt ist viel mehr als meine Vorstellung. Das war das, was seine Erfahrung stabilisierte. Mit der Hilfe der meditativen Vertiefung, aber nach dieser Erfahrung hatte der immer gesucht. Weil wenn du das einmal wirklich erlebt hast, Ayakema nannte es erkanntes Erleben, das verlierst du nicht mehr. Das bildet dann, ich sag mal, der Bodensatz deiner Weisheit. Dann entwickelte sich das weiter, als er starb, und der Buddhismus entwickelte sich mit einem dramatischen Tempo weiterhin in Indien bis zum einschließlich 12. Jahrhundert nach Christus. Es gab Höhen und Tiefen, aber er war hauptsächlich, blieb er auch da im Gebiet, wo Buddha gelebt hatte, nämlich in Nalanda. Es gab eine sehr wichtige, es war eine riesen Klosteruniversität, Nalanda, in der die Mönche einfach dann studierten und meditierten. Entfalteten sich drei große Strömungen. Das eine ist der Hinayana, das ist der alte Buddhismus. Er wird auch das kleine Fahrzeug genannt. Das alte Fahrzeug finde ich angemessener. Die Hinayana-Buddhisten, die ihr heute hauptsächlich findet in Thailand, in Sri Lanka, in Burma, beziehen sich nur und ausschließlich auf den Pali-Kanon, nur und ausschließlich auf die Lehrreden, die der Buddha gegeben hat. Nichts sonst. Dann entwickelte sich das weiter und das sogenannte große Fahrzeug, welches sich groß findet, weil es nicht mehr nur nach der eigenen Erleuchtung strebt, sondern zum Wohle aller Wesen. Also der Bodhisattva-Gedanke, die Bodhisattva-Gelübde kamen da rein. Auch diese Idee von der Leerheit, die ich gestern so skizziert habe, ja, auch dieses alles ist von allem durchdrungen, bedingt und es gibt nichts wirklich Festes. Also es gibt auch dieses Atman nicht, ja, diesen festen Kern. Auch dieser feste Kern ist in einem sich ständig verändernden Strom. Ja, ist eine ständig sich verändernde, je nach Bedingungen, sich ständig verändernde Strömung. Der große Buddhismus, der Mahayana-Buddhismus, der sich dann in Indien weiterentwickelte, wanderte der Buddhismus sehr früh mit Händlerkarawanen rüber nach China, wo er nie wirklich großformatig Fuß fasste. China war damals war immer schon sehr bevölkerungsstark, aber es gab wahnsinnige Menge ungebildete Landbevölkerung. Und die kleine Anzahl gebildeter Chinesen hatten selber eine Hochkultur, Laozi, Tao Te Ching. Also er fasste Fuß, der Scham-Buddhismus, der reine Land-Buddhismus, der Amida-Buddhismus, aber nicht sehr prominent. Er wanderte von China aber rüber nach Japan, wo er verstärkt Fuß fasste. Das sind die Mahayana-Länder, das sind die Länder des großen Fahrzeuges. Und das große Fahrzeug beruft und bezieht sich auch auf Texte und Gedanken und Philosophien, die nach Buddha entstanden sind. Das ist einer der wichtigen Unterschiede. Und dann erst Korea, China, Japan, Vietnam, Thailand ist noch der alte Buddhismus, also heute, ne? Thailand ist Hinayana, Vipassana. So, und dann wurde ich mit Vipassana und so wurde ich gefragt, ne, wie ist das eigentlich alles? Nur noch mal eben für diese Kartografie. Die Vipassana-Tradition ist eine Methode bzw. eine Schulrichtung des alten Buddhismus, des Hinayana-Buddhismus. Also wenn ihr MBSR-Ausbildungen macht nach Jon Kabat-Zinn, der sich seinerseits wieder an der Vipassana-Tradition, das ist der Hinayana-Buddhismus. Ist eine Schule oder ist eine Richtung, eine Strömung des Hinayana-Buddhismus. So wie es Buddha lehrte. Und dann als letztes, also der Buddhismus wanderte sozusagen aus Indien raus, kam dann aber auch wieder zum Beispiel, bei China war das sehr stark, da immer auch Handelsbeziehungen waren zwischen Indien und China, wurden auch die philosophischen Geistesströmungen und die Zeitgeistesströmungen quasi mit hin und her transportiert, sodass dann wieder die chinesischen Ideen wieder nach Nalanda kamen, wieder nach Indien kamen, sich weiterentwickelten. Ich meine, es war jetzt auch viel Zeit, 1200 Jahre oder mehr noch, 1700 Jahre, 1600 Jahre. Ganz zum Schluss, also als letztes Glied, ging der Buddhismus nach Tibet im 7. Jahrhundert mit Sangharakshita und Goro Rinpoche, Padmasambhava, war eigentlich Mahayana-Buddhismus, kam aus Nalanda. Nalanda war zu der Zeit total intellektuell vergeistigt. Da konnten die wilden Tibeter nicht so richtig was mit anfangen. Da haben die einfach drauf gehauen. Das waren wilde Rabauken, kulturlos. Die hatten da ihren ziemlich spooky Bönschamanismus. Und da kommt da auf einmal so eine Hochkultur angeschwappt. Da brauchte es dann schon so einen Magier wie Goro Rinpoche, der da oben die Dämonen befriedete. Aber interessant oder wichtig finde ich beim tibetischen Buddhismus, der jetzt auch hier in Deutschland, ne, Dalai Lama, Karmapa, die verschiedenen Institute, tibetische Richtung ist ja, und der ist ja auch sehr faszinierend, weil er ist wahnsinnig ritualreich. Weil der tibetische Buddhismus, mit dem Buddhismus kam auch die ganze indische Hochkultur nach Tibet. Ja? Der ganze Götterglaube, der ganze Ritualreichtum, was die Inder zelebrieren ohne Ende, was sie lieben bis heute. Ja? Wenn du da mal so eine Puja am Ganges siehst, oh, irrsinnig, was die an Opfergaben kriegen, das hört und hört nicht auf. Unglaublich. Also sie sind wirklich wahnsinnig ritualreich. Und eigentlich die ganze indische Hochkultur, die kam mit dem Buddhismus hoch nach Tibet. Auch schon sehr durchdrungen, sehr ausgereift. Schon richtig durchgekaut, bis ins Letzte durchgekaut. Der Mahayana war bis ins Letzte durchdacht. Shantideva, Ayadeva, die großen Philosophen, großen Bodhisattvas. Kam alles da hoch. Sodass man eigentlich beim tibetischen Buddhismus, also Daya Prinpoche sagt immer, der tibetische Buddhismus ist eigentlich reiner Hinduismus plus zum Wohle aller Wesen, Bodhisattva, plus die Idee von der Leerheit. Aber das Ganze, der ganze Zauber, und dann haben die, und dadurch, dass der in Tibet schon so hoch durchgereift ankam im 7. Jahrhundert, der Buddhismus, gab es für die Tibeter in Anführungszeichen nur noch einige kleine, also sich auf Spezialgebiete zu konzentrieren, die es so in ihrer Genauigkeit noch nicht gab. Die Tibeter haben sich sehr intensiv um die Differenzierung des Mandalas gekümmert, die 5 Buddha-Familien. Es ist eine Tibet, ich meine, klar, auch die kommen aus Indien, aber dass sie so intensiv zu so einer Typologie geworden sind, das ist was sehr Tibet, also das hat sich in Tibet so entwickelt. Das gab es vorher schon in Indien, aber nicht so ausgereift. Was sie auch zu einer, was sie auch sehr zur Blüte gebracht und sehr durchdrungen haben, was es in Indien so nicht gab, was möglicherweise auch damit zu tun hat, dass dieses Land so hoch liegt. Du hast andere Bewusstseinszustände auf 4.000, 5.000 Meter Höhe als unten im Flachland bei 45 Grad. Das sind die Bardos. Das heißt, das tibetische Totenbuch, ein Terma von Goro Rinpoche, das tibetische Totenbuch, was eine sehr genaue Anleitung ist, über die Reise im Zwischenreich, was passiert zwischen Tod und Wiedergeburt, ist eine zutiefst tibetische Frucht. Das hat sich in Tibet so entwickelt. Und auch, da gehe ich jetzt gar nicht drauf ein, das würde es bei Weitem sprengen, auch viele philosophische Ansätze und Ansätze zur Praxis sind unterschiedlich. So. Was wir hier machen mit den meditativen Vertiefungen, ist der alte Buddhismus, der Hinayana. Der Umgang mit Konflikten im Tibetischen ist zum Beispiel anders. Da wollte ich aber auch noch was zu sagen. Sprech mich nochmal an, ja, wenn ich zu sehr meandere. Dann gab es im 12. Jahrhundert es gab in Indien immer wieder so Hindu-Herrscher, mongolische Herrscher, Hindu-Herrscher, Moslem-Herrscher. Das wechselte sich so über die Jahrhunderte immer wieder ab. Es gab dann immer Kriege und Zerstörungen. Im 12. Jahrhundert gab es einen Ayakan, es gab einen Mogul, es gab einen Moslem, der hatte irgendwie echt was gegen Buddha, der konnte das nicht leiden. Und er zog einfach mit seinen Reiterhorden und hat den Buddhismus in Indien komplett ausgerottet. Komplett ausgerottet. Nalanda mit seinen 40.000 Mönchen, alle tot. Die Bibliothek hat 6 Monate gebrannt. Sie haben es komplett vernichtet. Und der Buddhismus ist seitdem bis heute nie wieder nach Indien zurückgekehrt. Das ist auch nochmal wichtig, to keep it in mind. Klar gibt es die heiligen Stätten und natürlich leben da die Tibeter im Exil, aber es ist ein Exilvolk, die in Indien Exil gefunden haben und die leben da den tibetischen Buddhismus. Und natürlich sind die heiligen Stätten in Indien, wo man hinpilgert, fein, aber es gibt der Prozentsatz der Inder, die Buddhisten sind, ist glaube ich bei 0,1 oder max, also wenn überhaupt 1%. Und das sind meistens Kastenlose, weil Buddha einfach so sehr auch gegen die Kasten rebelliert hat. Also er hat sich danach in Indien nie wieder Fuß gefasst, dafür aber extrem sich in Tibet verbreitet, ist da richtig zur Blüte und halt in den anderen Ländern. In Sri Lanka ist er in seiner alten Form bis heute sehr erhalten geblieben, also Hinayana, eine Schule des Hinayana-Buddhismus ist das Theravada und eine Methode des Theravadas ist die Vipassana-Meditation. Also der alte Buddhismus findest du noch am meisten in Thailand und in Sri Lanka. Den Mahayana findest du, ja, der japanische Buddhismus, Korea, Vietnam, China. Und den Vajrayana, den tantrischen Buddhismus, halt eben Tibet, Bhutan, Ladakh, Sikkim, also die Himalaya-Völker, alles was Himalaya ist. Also überall, wo die tibeto-mongolischen Herden so ein Stück runterkommen, Mongolei. Myanmar nicht. Myanmar ist kein Vajrayana. Myanmar ist Hinayana oder Mahayana. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Ich glaube Mahayana, aber ich bin nicht ganz sicher. Eins von beiden.
Wo war tantrischer
Buddhismus?
Tibet.
Goenka kommt aus Kalimpong. Nee, Goenka kommt aus Burma. Ja, auch Hinayana-Land. Mhm. Goenka ist Burmese gewesen. Mhm. Ja.
Zen-Buddhismus?
Japan. Ja. Mhm. Zen-Buddhismus ist bei uns unglaublich prominent geworden und deswegen denken wir, ganz Japan ist nur Zen-Buddhismus, stimmt aber nicht. Die reine Zen-Tradition ist in Japan eigentlich eher eine kleinere Schule, eine untergeordnete Schule. Also die haben, es kommt aus dem Shinto, die haben eine große Rinzai-Bewegung, aber fragt mich nicht, ich bin nicht fit im japanischen Buddhismus. Aber ich weiß nur, dass der Zen bei uns zwar sehr bekannt ist und wir verbinden das zutiefst mit Japan, aber in Japan selbst ist es eigentlich eher eine Unterströmung.
Und der Shintoismus gehört auch zum Buddhismus?
Japan. Mhm. Naja, und er hat sich einfach, ist nicht...
Shinto ist nicht...
Also fließt mit ein.
Aber Shinto und Buddhismus war ja eher etwas sich gegenseitig bekriegendes in Japan. Also es sind zwei Schulen, wo die eine mal eine, also wo die eine viele Jahrhunderte irgendwie protegiert wurde von der Regierung und dann ist es wieder umgekippt und der Shintoismus hat den Buddhismus wieder teilweise auch zerstört.
War denn der Shintoismus eine schamanische Tradition?
Hm. Also das ist aber auch nicht so genau. Weil die hat halt, ne, das dann auch
Na, das spricht eigentlich für die für eine alte Kultreligion. Ne? Ich meine, die Baumgeister und Baumwesen, das sind eigentlich so kultische Religionen, die hast du eigentlich fast überall. Und auch immer noch sehr lebendig. Mhm. Also ich meine, das ist ja so ein bisschen das Verrückte auch in Asien. Während wir es hier mit unseren Epochen so kennen, dass die eine Epoche die andere ablöst, ist es da eher so, dass dann die eine Epoche bringt fast wie eine Gegenbewegung eine andere Epoche hervor, aber die alte Epoche bleibt weiterhin bestehen. Das heißt, du hast die schamanischen Kulte, also sowohl in Indien als auch in Nepal, immer noch sehr lebendig, und dann hast du die hinduistischen Kulte und die buddhistischen Kulte, und gerade in Nepal zum Beispiel mixt sich das zu einer Einheit, die dann meine Gäste, wenn wir da unterwegs sind, manchmal verrückt macht, weil man das gerne so, ne, was ist denn jetzt, das ist jetzt, ja, das ist jetzt Nevari-Buddhismus und das ist irgendwie indischer Buddhismus und das ist Himalaya-Buddhismus und das ist der nepalische Schamanismus und das ist der
Das sind Naturglauben auch.
Ne? Ja, genau. Wahnsinn. Ja, das sind die Naturglauben auch. Mhm. Die sind da sehr, vielleicht geht der Shintoismus in diese Richtung. Ja, sind dann oft die alten. Ich meine, da ist dann einfach auch oft auf so kultische Formen gestoßen, auch im Tibet mit dem Bön-Schamanismus. Nyingma, die alte Linie, ist ja noch die schamanischste, wo sich das dann auch integriert hat. Der hat ja immer auch eine sehr gute Integrationsleistung gemacht.
Und wenn du in der Eifel den Unterschied zwischen Marienverehrung und Naturverbundenheit, das geht ja auch ineinander über.
Genau.
Also das ist ja auch alte Religion. Und
ich meine, es ist ja auch so. Mhm. Ich meine, ihr merkt ja auch, wie gut es tut, wenn man sich einfach an die Erde legt. Selbst wenn da noch ein Parkett und ein Keller zwischen ist. Ja, und jetzt, ja.
Kannst du noch kurz sagen, was den tantrischen Buddhismus ausmacht?
Der tantrische Buddhismus ist im Wesentlichen der tibetische. Ne? Tibetische Buddhismus ist Vajrayana, Tantrayana oder Mantrayana. Der tantrische Buddhismus übt sehr viel mit den ganzen Gottheiten. Da hast du dann wieder den kompletten Pantheon mit Mantren, mit Visualisationen, mit Mudras, mit Ritualen. Im tantrischen Buddhismus kam auch das Esoterische wieder mit rein, was im Mahayana, im großen Fahrzeug, eigentlich einer analytischen Logik mehr gewichen ist. Im tantrischen Buddhismus wird es dann wieder sehr magisch, sehr ritualreich.
Und auch mit, also ich kenne das eher aus dem sexuellen Bereich, dieses sehr mit körperlich.
Achso, nee, im Buddhismus nicht. Ne? Okay. Da ist es eigentlich, was er nie verloren hat, ist eigentlich das monastische Denken, also das Denken in Klöstern, in Ordinationen. Die Frage ging jetzt eher nach den Tantras. Ja? Die Tantras keimten, ich glaube im 7. Jahrhundert, ich weiß nicht genau, wann sie wieder aufkeimten, aber die Tantras keimten, nachdem sich der Hinduismus so auf dieses alte Matriarchat gelegt hatte und einfach so mit seinem Kastenwesen und der Vorherrschaft des Brahmanentums und der ganzen patriarchalen Götterwelt so dominant geworden ist. Wobei, ich meine, gerade in Indien gibt es eine Fülle von Göttinnen, ja, die schwarze Kali. Also du findest da einfach auch Ausdruck in den Göttinnen von zornvollen und zerstörerischen Aspekten, die wir alle in uns tragen, was sich aber kein Christ jemals trauen würde, irgendwie, also wirklich prominent darzustellen. Ja, die dann die Tieropfer kriegen und so. Also die Tantras waren dann wiederum eine andere Strömung, die so in Nestern aufblühte in Indien. Und das war wiederum ein Gegenkult, der meistens von Frauen, und überlegt mal, was ich eben erzählt habe von diesen asketischen Traditionen, ja, die Überwindung der Kleshas durch die asketischen Traditionen. Das war wirklich, wir müssen einfach den Körper überwinden, weil die Unruhe und alles Begehren und alle Hass und alle starken Trübungen kommen aus körperlichen Bedürfnissen. So. Und diese Strömung, und das hat der Buddha ja auch gemacht, ja, es ist ja ein sehr stark asketischer Kult. Und Hand aufs Herz, es ist auch ein lebensverweigernder Kult. Also es hat schon sehr viel mit Es hat schon sehr viel mit einer rigiden Askese zu tun. Und das wiederum gebar die nächste Gegenströmung, nämlich die tantrische Strömung. Und da kamen dann im Wesentlichen, und das waren häufig dann auch Frauen, oft auch aus Lower Caste Ladies, die dann alles das, was verpönt war, um die Reinheit zu erreichen, wieder mit integrierten. Es darf Fleisch gegessen werden, es darf gesoffen werden, es darf die Juiciness des Sexes gefrönt werden und überhaupt Erwachen ist nur durch den richtigen Strom im Körper, der Energien im Körper und der Säfte möglich. Da entstanden dann auch diese Bilder von den Chakren, da entstanden diese Ida und Pingala, dieses grundsätzlich männliche, grundsätzlich weibliche, also alles das, was quasi den Körper als psychophysisches Erkenntnisinstrument wieder mit hinzunimmt. Und diese Untergrundbewegung, viel in Udyana, es ist heutige Pakistan, aber auch viel in Nordindien und Orissa, also es ging auch bis Südindien runter, die wiederum meanderte hinein in die anderen Religionen. Also es gibt den Kaschmir-Shivaismus, also das ist eine Religion, die Shiva huldigt, die aber die ganzen tantrischen Impulse mit reinnimmt, und in den tibetischen Buddhismus ist es auch mit reingeflossen, aber halt eben nicht physisch praktiziert. Also du hast im tibetischen Buddhismus hast du sehr oft die Vereinigung der Gottheiten, ne? Also Vajrasattva zum Beispiel, den gibt es hier in dieser einfachen, in dieser Kriya-Tantra-Form. Wenn der in den höheren Tantra-Klassen geübt wird, dann hast du ihn immer mit Gefährtin, ja, als Symbol dafür, dass dieser höchste Moment der Ekstase, weil in dem Moment, wo wir einen Orgasmus haben, löst sich unser Ich auf, wir verschmelzen. Und den Moment will man doch nutzen. Ja? Das ist der Moment der potentesten Energie, das ist der Moment, wo neues Leben erzeugt wird, das ist der Moment, wo deine Energien am höchsten sind und wo das Ich für einen Moment nicht existiert. Her mit diesem Moment, bitte zur Erleuchtung. Ja? Das ist der Gedanke, der hat dann natürlich eigentlich hier mehr Fuß gefasst mit Tantra-Massage und Kuschelpartys und so. Aber im buddhistischen Kontext ist er mehr in einem Theoretikum geblieben, also bleibt er mehr in einem Theoretikum, da es eigentlich doch immer noch in Klöstern gelebt und kommuniziert und geschult wird. Also mit Vorsicht zu behandeln, das sind dann so die hohen geheimen Tantra-Klassen, da lässt man die 17-jährigen Mönche nicht dran, ja? Die eh mal mit dem Ständer da über den Staub laufen. Also muss der auch irgendwie in Schach halten. Ja? Deswegen auch die oberen Chakren, ja? Da werden immer im tibetischen Buddhismus hast du immer Om Ahum Pensaguru Pema Siddhi Hum, Om Ahum Vajrasattva. Also du gehst immer mit Körperrede und Geist, ja? Und dann die beiden unteren Chakren, ja, ey, die machst du doch nicht wirklich wach, wenn du da irgendwie 800 Bengel in der Gompa sitzen hast. Also die tun wir mal in die geheimen Tantras. So. Aber das war dann wieder, das hat sich dann so auch in den Hinduismus reingenetzt, das hat sich in die Yogas reingenetzt. Lasst mich eben noch einen Querbezug machen zu den Yogas, ne? Fragt man ja auch, ne? Ja, ich mache irgendwie Vini-Yoga, Yoga Vidya, Shivananda, bla bla bla. Das ist was ganz Modernes. Die Hatha, Dagmar, Hatha Yoga Pradipika, gehe ich richtig, 15. Jahrhundert? Mhm. Patanjali?
Ja, ich bin schlecht mit Zahlen.
Ja, aber auch weit nach Buddha, sehr spät. Also die klassischen Yoga-Texte, auf die den Hatha-Yoga formulieren, sind sehr spät, weit nach Buddha. Es gibt dann auch noch die Texte der Bhagavad Gita, das sprengt das Ganze jetzt, das gehört dann, also gehört dann noch Mahabharata, Upanishaden, Bhagavad Gita, das sind so die großen, die alten Veden, das sind so die großen Texte, auf die sich das beruft. Und die Yogas kamen erst sehr spät, sehr spät. Und ganz zum Schluss, und die Yogas waren erstmal nur ethischer Umgang, also es war die Bhagavad Gita, auch die Bhagavad Gita war meines Erachtens 7. Jahrhundert, da bin ich aber gerade auch nicht sattelfest, muss ich nochmal googeln. Die kam auch relativ spät wo Lord Krishna und Arjuna die Yogas formulierten. Raja-Yoga, der Weg der Meditation. Karma-Yoga, der Weg der Hingabe im Handeln. Bhakti-Yoga, der Yoga der bedingungslosen Liebe. Jnana-Yoga, der Weg des Studiums, des Verstehens, des Wissens. Hatha-Yoga, der Weg der Fusion der polaren Energien. Und wann immer ihr hier in Deutschland auf einer Yogamatte seid, fällt das unter die Rubrik Hatha-Yoga. Ja, das ist immer dieses Ausbalancieren von hell und dunkel, von heiß und kalt, von männlich und weiblich. Das ist Hatha-Yoga. Hatha-Yoga Pradipika, wo die ersten Asanas formuliert wurden, kam erst 13. Jahrhundert, 15. Jahrhundert, also da war der Buddhismus schon längst wieder weg. Ja? Auch Patanjali kam sehr spät, hat viel von Buddhas Ideen mit reingenommen. Und wenn ihr diesen Text mal lest, also so wie da die Asanas beschrieben worden sind, es ist wirklich sehr rudimentär. Nach diesen Übungsanleitungen kannst du nicht wirklich üben. Und Hand aufs Herz, es war ein Agrarstaat, Indien, doch im Wesentlichen. Und wenn ich als Bauer irgendwie den ganzen Tag auf dem Feld gearbeitet habe, dann gehe ich doch nicht nach Hause und gehe auf meinem Lehmboden abends in den Kopfstand. Hallo? Dann setze ich mich vor den Altar und bitte, mache ein Kerzchen vor der Gottheit an und bitte um Ruhe und um Fruchtbarkeit und um langes Leben und Gesundheit. Das war der Yoga. Der Yoga der Hingabe. Der Yoga des Vertrauens. Ja? Der Yoga der Liebe. Der Yoga der Güte. Das hatte schon immer eine große Kultur. Und das, was wir jetzt hier mit unseren Matten so machen, das kam erst durch die Engländer richtig auf. Commonwealth. Das hatten die Engländer quasi, die haben dann, ich sag mal, für die ersten Olympiaden des Turnvater Jan, ja, wer hat das denn gesehen? Der atmende Gott, wer hat den Film gesehen? Ne? Da ist es doch eigentlich, kommt das doch nochmal ganz klar raus, ja, wie Krishnamacharya wirklich von den Engländern inspiriert, da so eine Turnparade installiert, ja, der dann wiederum diese drei prominenten Schüler hatte, Iyengar, Krishnamacharya und Pratibha Joyce, die dann Ashtanga-Yoga, Vinaya-Yoga, Iyengar-Yoga formulierten, je nach den Lebensphasen, die sie beim Meister gelernt hatten und so weiter und so fort. Ja. Und wenn du jetzt nach Rishikesh fährst, also nach Indien, um in den Ashrams zu üben, und du guckst dir den indischen Yoga an, und ich sehe das immer wieder, dass wenn so junge Leute nach dem Abi irgendwie mal so ein Jahr auf Weltwanderung gehen, und dann gehen die mal irgendwie so für einen Monat in die Ashrams, aber wenn die zu Hause schon irgendwie Yoga trainieren, sind die wesentlich weiter als das, was diese alten indischen Brahmanen da lehren, die immer noch meinen, sie sind der Nabel der Welt und sich immer noch auf die alten Texte berufen haben und gar nicht mitkriegen, was mittlerweile mit dem Yoga in Amerika und in Europa passiert. Echt, da haben die... egal. Es gibt tolle Ashrams, also Shivananda Ashram ist ein toller Ashram, der eigentliche Shivananda Ashram, will da gar nichts sagen, aber ich bin da persönlich keine so große Freundin von, und ich habe mir auch den Hatha-Yoga immer gerne von Westlern, ich habe die Begegnung mit Iyengar selbst auch immer sehr verweigert, der war mir auch zu brahmanisch, ich kann dieses Behavior nicht leiden, aber es war ein grandioser Meister, der es einfach wirklich sehr durchdrungen hat. So, die ist wirklich sehr durchdrungen. Und auch da geht jetzt wieder, ne, da geht jetzt wieder das, was der Westen sozusagen mit dem Yoga macht, auf der Basis mit dem ganzen Wissen von Physiotherapie, von Medizin, von Naturheilkunde, geht jetzt wieder rüber nach Indien. Aber Indien ist immer noch zu heiß, um sich einen Wolf zu üben. Also macht man dann schon mal eher hier, die wir auch sportorientierter oder körperorientierter sind. So. Genau, so ist das. Danke für eure Ohren.